Am Mikrofon Hubert Winkels, schönen guten Tag. Aus der Tiefe des 20. Jahrhunderts stellen wir einen Roman und einen Dialogband des Philosophen Günther Anders vor und einen weitgehend vergessenen Roman des mährischen Erzählers Hermann Ungar. Beginnen wir mit dem erzählenden Philosophen. Am 12. Juli 1902 wurde der Philosoph Günther Anders in Breslau geboren. Gestorben ist er am 17.12.1992 in Wien. Aus Anlass dieses Doppeljubiläums, seines 110. Geburtstags morgen und seines 20. Todestags, hat sein Hausverlag C.H. Beck, wo die meisten seiner Schriften erschienen sind, nicht zuletzt sein bekanntestes Werk, Die Antiquiertheit des Menschen, zwei Bücher von ihm neu herausgebracht. Zum einen seinen frühen antifaschistischen Roman Die Molussische Katakombe in einer zweiten Auflage, die um von Anders selbst ausgesonderte Romanzusätze und Dokumente aus dem Nachlass erweitert wurde. Zwischen 1930 und 1932 entstanden, hatte Anders sein Manuskript weder in Deutschland noch in Frankreich, wohin er unmittelbar nach dem Reichstagsbrand 1933 emigriert war, veröffentlichen können. Auch nach seiner Flucht in die USA 1936 scheiterten weitere Versuche, es zu publizieren. Erst 1992 brachte C.H. Beck die Molussische Katakombe erstmalig heraus, anlässlich des 90. Geburtstags im Juli und wenige Monate vor Anders Tod im Dezember. Das zweite Buch, Die Kirchenschlacht, Dialoge mit Hannah Arendt, ist eine Erstveröffentlichung. Bisher lagen diese späten Erinnerungen aus der ersten Zeit seiner Ehe mit der Philosophin Hannah Arendt. Ihre Ehe wurde 1929 geschlossen und 1937 geschieden, nur handschriftlich in seinem Nachlass vor. Zusammen mit seinem Nachlassverwalter hat der Verlag nun das schmale Werk mit einem ausführlichen Essay über die Lebens- und Denkwege von Günther Anders und Hannah Arendt auf den Markt gebracht. Astrid Nettling stellt uns die beiden Bücher vor.
Wir haben, auch wenn wir keine Hoffnung haben, uns so zu benehmen, als wenn wir ein Recht auf Hoffnung hätten. Ich habe gar keine Hoffnung, aber ich habe mein Leben der Sache gewidmet. Denn vielleicht ist eine Chance da, und wem ist geschadet, wenn die Welt ohnehin untergeht, wenn ich auch versucht habe, meinen Beitrag zu einer Rettung beizutragen.
Günther Anders, 1992. Wenige Wochen vor seinem 90. Geburtstag. Wenige Wochen, bevor sein Roman Die Molussische Katakombe mit 60 Jahren Verspätung das Licht der Öffentlichkeit erblickt. Anfang der 30er Jahre, noch vor der Machtergreifung Hitlers geschrieben, war der Roman des knapp 30-Jährigen als Warnung gedacht vor dem heraufziehenden Nationalsozialismus, dessen totalitäre Bedrohung Anders früh erkannt hatte. Ein Beitrag zu einer Rettung, wenn man so will, bereits dies, obwohl Anders sein Weltuntergangsszenario mit Hiroshima und Nagasaki auf einem ganz anderen Schauplatz finden wird. Die Molussische Katakombe spielt in einem totalitären Regime, dem fiktiven Land Molussien. Erzählt wird die Geschichte von Gefangenen, die in einem unterirdischen Gefängnis der Katakombe leben und sich von einer Generation zur nächsten Geschichten, Fabeln und Maximen des Widerstands erzählen. So lange, bis die für die Fortführung des Freiheitskampfes notwendigen Lehren wieder ans Licht gelangen können. Der Roman setzt ein mit der 13. Generation. Die Protagonisten sind Olo, so heißt immer der Ältere, und Jugusa, so immer der Jüngere, der den Korpus von Geschichten auswendig zu lernen und ihn dann als Olo dem nächsten Jugusa weiterzugeben hat. Denn in hoffnungslos finsteren Zeiten, wenn oben am Tag der totale Lügen- und Verblendungszusammenhang herrscht, darf unten im Dunkel der Katakombe die erhellende Stimme der Vernunft nicht verstummen.
Keine Sache verlangt heute, in der Zeit der allgemeinen Verhöhnung des Geistes, der organisierten Verdummungen, der kommandierten Vergötterungen, eine so tiefe und gleichzeitig so breite Durcharbeitung wie der Kampf gegen die Lüge für die Sache der Vernunft.
Heißt es im Vorwort des fiktiven Herausgebers der Molussischen Dokumente. Heißt es mit der Stimme des Autors selbst, für den, Zeit seines Lebens, ein solcher Einsatz für die Vernunft in einer Welt grassierender Unvernunft und Lüge die treibende Kraft des Denkens geblieben ist. In seinem frühen Werk wählt Anders dafür die literarischen Mittel der Fabel und Parabel, die, wie er seinen älteren Protagonisten Olo erklären lässt, Mikroskopen gleichen, die das, was das unbewaffnete Auge nicht erkennen könne, durch ihre Vergrößerung allererst wahrnehmbar machen. Der Apparat, so Olo, stellt richtig und macht handgreiflich sichtbar, was wir handgreiflich behandeln und bekämpfen wollen. Verbunden sind die gedanklich sehr verdichteten Farben und Parabeln durch Gespräche zwischen Olo und Jegusa, der in der Dunkelheit der Katakombe unter Anleitung des Älteren lernt, die molussische Wirklichkeit vermittels dieser Sehhilfen zu durchschauen und denkerischen Widerstand zu leisten. Gewisse Ähnlichkeiten der Gespräche mit den Dialogen Platons, nicht zuletzt in ihrem didaktischen Zuschnitt, sind wohl kein Zufall, wie auch das Setting des Romans selbst dem Höhlengleichnis aus Platons Staat nachempfunden ist, mit dezidiert antiplatonischer Tendenz, versteht sich. Denn wer herumsitzt und den Wahrheiten vertraut, weil sie ohnehin sind, der hat sie schon verscherzt. Ohne Ausblick auf eine metaphysische Ideenwahrheit bildet das Ganze bei Anders ein Lehrstück über die reale Aussichtslosigkeit von Wahrheit in einer Welt systematischer Lügen und geistiger Unfreiheit. So lernt Jegusa beispielsweise am 28. Tag seiner Gefangenschaft, was es in Wahrheit mit der sogenannten freien Meinungsäußerung auf sich hat.
Der Irrtum deines Einwandes liegt darin, fasste Olo zusammen, dass du voraussetzt, jeder habe von sich aus seine eigene Meinung. Was unterdrückt werden könnte, sei einzig deren Äußerung. Aber was gewöhnlich unterdrückt wird, ist nicht die Äußerung der Meinung, sondern das Zustandekommen einer eigenen Meinung. Solange solch eigene Meinung nicht existiert, braucht ihre Äußerung natürlich nicht unterdrückt zu werden. Solange gibt es eben freie Meinungsäußerung. Jegusa war tief erstaunt.
Gegen den beginnenden Nationalsozialismus verfasst, reicht die Stoßrichtung des Romans allerdings weiter. Nicht nur zielen seine Lehren gegen jede Spielart des ideologischen und politischen Totalitarismus, ebenso lassen sich Lehrstücke wie die über die Gedanken sind frei oder freie Äußerung unfreier Meinung unschwer auf die von dem nachmaligen Technikphilosophen gleichfalls als totalitär diagnostizierte massenmediale Wirklichkeit von heute applizieren, deren erste Anfänge Anders in den 40er Jahren in den USA kennengelernt hat. Überhaupt werden bereits in diesem frühen Roman später ausgearbeitete Denkpositionen wie die über die Apokalypse-Blindheit des Menschen angesichts einer von ihm nicht mehr kontrollierbaren Technik parabelhaft vorweggenommen. Immer wieder hat Anders in seine philosophischen und politischen Schriften Fabeln und Maximen aus der unveröffentlichten molussischen Katakombe eingestreut.
Es wird nämlich, antwortete Olo salbungsvoll, es wird nämlich Inseln geben nach dem Erdbeben, auf denen die Menschen weiterleben werden wie zuvor. Es wird Menschen geben, die auf den Trümmern ihrer Häuser weiterleben werden, als wäre nichts geschehen. Es stand aber ein großer Stern über den Dächern von Molussien. Und obwohl, wie ich wusste, der Stern längst zerstoben war, schien er doch noch mit goldener Kraft. Und da er so stark leuchtete, hielten ihn die Molussier für das goldhaltigste Gestirn am Firmamente und waren ungeheuer betriebsam. Die einen rechneten, die anderen bastelten, die dritten machten Experimente. Denn alle dürsteten nach dem Golde des Gestirns. Das Skandalöseste war aber, dass die astronomischen Methoden und Instrumente der Molussier durchaus ausgereicht hätten, um festzustellen, dass das Gestirn ein bloßes Nachbild war. Aber, was soll ich dir sagen, selbst die Astronomen bastelten mit.
Als einsamer Rufer in der Wüste hat Anders sich stets verstanden, von daher oftmals sein Predigerton, auch seine Rechthaberei, die es immer schon besser weiß als der Rest der Welt. Solche Geister aber sollte man zuweilen vor sich selbst schützen, zumal dann, wenn es persönlich wird. Wie in seinem bislang unveröffentlichten Erinnerungsbändchen »Die Kirschenschlacht«, »Dialoge mit Hannah Arendt«, das auf Notizen beruht, die Anders kurz nach Arendts Tod 1975 niedergeschrieben und 1984 in der vorliegenden Form fertiggestellt hat. Es handelt sich um die Rekonstruktion von Gesprächen, die das junge, frisch verheiratete Philosophenpaar Ende der 20er Jahre in Drewitz bei Potsdam auf dem Balkon ihrer Wohnung beim Kirschenverlesen miteinander geführt hat. Vermutlich mehr Dichtung als Wahrheit, räumt Anders in seinem Vorwort zwar ein und erklärt ebenso, da ich, wie in allen meinen philosophischen Dialogen »I can't have that« recht behalte, ist der Text zugestandenermaßen furchtbar unfair. Aber vor allem ist er furchtbar peinlich, denn die nachgestellten Gespräche geraten zu einer so fürchterlichen Schulmeisterei seinerseits, was den Part seiner damaligen Ehefrau zum großen Teil auf heftiges Kopfschütteln, was ich wegen der geschleuderten Haare sehr gerne sah und Stirnrunzeln beschränkt, die steile Zornesfalte erschien prompt zwischen ihren Brauen, dass das Ganze, I can't help that, ins ungewollt lächerliche und peinlich misslungene kippt. Selbst wenn es von dem über 70-Jährigen als eine späte Hommage auf das gebildetste und gelehrteste Mädchen der Welt gedacht war. 1976 hatte der Herausgeber des Merkur anlässlich eines Gedenkbandes für Hannah Arendt es vorgezogen, die knapp 50 Seiten zählende Kirschenschlacht nicht zu veröffentlichen. Möglicherweise, um anders die veröffentlichte Peinlichkeit zu ersparen. Sinnvoll jedenfalls wäre ein solcher Verzicht auch jetzt gewesen. Man muss schließlich nicht alles ans Licht der Öffentlichkeit bringen. Die Wiederveröffentlichung der Molussischen Katakombe dagegen, nunmehr 80 Jahre nach ihrem Entstehen, erweist sich als ein recht passendes Jubiläumsgeschenk für den halsstarrigen Streiter in Sachen Vernunft. Und hatte er nicht selbst in jenem Vorwort zu den molussischen Dokumenten darauf gepocht?
Wie selten ist es, dass der Mensch für diese Sache enthusiastisch ist? Wo wir Dokumente finden, die diese Aufgabe enthusiastisch behandeln, mit dem beinahe religiösen Eifer des Heretikers, da haben wir zuzugreifen und sie vorzulegen.
Sie hörten einen Beitrag von Astrid Nettling zum morgigen 110. Geburtstag von Günter Anders. Zwei neue Bücher im CH Beck Verlag München hat sie vorgestellt. Günter Anders Roman Die Molussische Katakombe umfasst 493 Seiten und kostet 39,95 Euro und vom selben Autor Die Kirchenschlacht, Dialoge mit Hannah Arendt.